Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zur Folge 630 des Audiocasts von CC2TV. Ich begrüße alle, die Lausche wieder aufgespannt haben. Heute ist die erste Sendung im neuen Raster und gleichzeitig auch eine kürzere als üblich. Also nicht mehr eine Stunde, sondern eine halbe. Die nächste kommt dann in 2 Wochen, immer alternativ zu den Videos. Nur um es nochmal zu sagen, für diejenigen, die vielleicht die vorherige Folge nicht gehört haben. So, fangen wir gleich an. Es tut sich ein bisschen was im Bereich KI. Das heißt also erste Anwendungen, die so einen Blick in die Zukunft ermöglichen. NVIDIA hat ein KI-System entwickelt, aufgebaut, zusammengeknotet oder wie auch immer man das nennen will, welches nur durch Zuschauen in der Lage ist oder angeblich in der Lage ist, ein Programm zu schreiben. Das heißt, die haben ein Pac-Man-Programm, das ist also eins dieser uralten Videospiele, damit hat es irgendwann mal angefangen, wo irgendwelche so merkwürdigen kleinen Pac-Mans-Dinger da durch die Gegend flitzen und sich auffressen oder man darf sich nicht auffressen lassen und so weiter. Durch ein KI-System, also es sind viele KI-Routinen natürlich, die da sind, nachprogrammieren lassen. Diese sogenannte künstliche Intelligenz hat dabei keinerlei Wissen gehabt über das Spiel, wie es funktioniert, wie es aufgebaut ist oder wie der Code des Programms ausgesehen hat, sondern lediglich durch Beobachtung die Informationen gesammelt. Es waren insgesamt 4 Computer, jeder mit einer Quattro GV100 ausgerüstet und die haben über 50.000 Stunden ein Spiel, welches von einer anderen KI gesteuert wurde, beobachtet. Und die Informationen, die das System aus diesen 4 Rechnern dann gewonnen hat, daraus hat dann das Programmsystem eigenen Code entwickelt, um damit Spiel, einen Klon quasi von Pac-Man laufen zu lassen. Und das soll wohl auch funktioniert haben. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe überall gesucht, habe aber nicht so Videos oder sonst was gefunden. Es gibt zwar auf YouTube etwas, aber das war letzte Woche nicht verfügbar. Weiß nicht warum. Und wenn man also nur durch Beobachten mittlerweile die Regeln erkennen kann und daraus einen Programmcode generieren kann, egal wie primitiv der Kram ist, aber es ist doch schon eine richtige, tolle Leistung. Ab Sommer diesen Jahres soll übrigens diese spielbare Version dieses automatisch erzeugten Klons frei verfügbar gemacht werden, sodass ich das wieder ansehen und runterladen kann. So, jetzt muss man natürlich sagen, die Auflösung bei diesem Spiel, bei diesem selbstprogrammierten, von der KI programmierten Spiel liegt bei 128 mal 128 Pixeln bei einer Framerate von 50 Bildern pro Sekunde. Das hat also nichts mit modernen Spielen zu tun, irgendwelchen 3D-Sachen oder sonst was. Da müsste man wahrscheinlich keine 50.000 Stunden, sondern 500.000 oder 5 Millionen Stunden ansetzen, damit sowas beobachtet wird. Aber es ist ein Anfang, es ist ein erster Schritt. Und wenn man daraus lernen kann und kann künftig einfach durch Beobachten, durch Computer Code generieren lassen, dass die irgendetwas machen können, finde ich also, ist eine ganz, ganz großartige Sache. Allein so etwas zu realisieren, das hat ja einen wahnsinnigen Reiz. Also im Bereich KI eine Anwendung, die, obwohl ich ein Feind von diesem KI-Geschwafel bin, aber doch irgendwo begeistert, weil es ein Schritt in eine ganz neue Richtung ist. Hier erkennen Programme Umweltereignisse und erstellen einen Code, mit dem sie diese dann nachstellen können. Toll. Das Landgericht Koblenz hat am 8. April diesen Jahres ein Urteil gesprochen. Das ist aber noch nicht rechtskräftig, weil Berufung eingelegt worden ist. Und zwar gegen eine Influencerin. Also eine Frau, die hat auf ihrem Account Texte veröffentlicht, in denen Produkte nur positiv besprochen wurden und mit Fotos versehen hat und Links zu den Webseiten dieser Produkte eingestellt hat, also diese Affiliate- oder Unterstützer-Links, und hat aber auch dann Dienstleistungen erhalten, zum Beispiel in einem Friseursalon. Dort hat sie dann kostenlos Frisuren und kosmetische, also hier Gesichtsschmierereien da, die teilweise Stunden dauern, erhalten. Zum größten Teil wohl unentgeltlich, wie das Gericht sagt. Und hat dann im Gegenzug einen Bericht mit Fotos dieses Friseursalons wieder veröffentlicht. Und noch einige andere solche Sachen. Außerdem war auch das wieder mit Links versehen, sodass man also dann direkt zu dem Friseursalon kam im Internet und so weiter. Also diese ganz typische, für mich widerliche Art der Werbung, dass irgendjemand mit seinem Bekanntheitsgrad irgendwelche Produkte kritiklos vorstellt und verlinkt, nur um Vorteile monetärer Art zu erhalten. Also für mich eigentlich eine Schweinerei. Ich meine, muss mal ganz klar sagen, dass es sind ja nur Sachen, die sind entstanden aus der normalen Werbung heraus. Ich kann mich erinnern, wie damals Steffi Graf ganz plötzlich für Obel Werbung gemacht hat. Und ich habe bei mir gedacht, was für eine Scheißwerbung ist das denn? Die Steffi Graf kann Tennis spielen, viel besser, als ich mir das erträumen kann. Aber von Autos, wie will die mir denn ein Auto anpreisen? Wie soll ich denn auf ihr Urteil irgendeinen Wert legen können? Die kann wahrscheinlich noch nicht mal die Motorhaube öffnen. Und so ging es ja weiter. Später hast du das dann für Nudeln gemacht, aber nur weil sie mit diesem Typ von der italienischen Nudelfabrik da irgendwie liiert war. Aber so haben es doch viele gemacht. Und so machen es immer mehr. Jauch hat es auch gemacht. Ich habe mir früher die Sendung angeguckt, aber mittlerweile, seit Jahren, kann ich es nicht mehr. Genauso ist es mit Thomas Gottschalk. Ich habe ihn früher kennengelernt in München, weil ich beim Bayerischen Rundfunk sehr oft war und wir da Fernsehproduktionen gemacht haben, hinter der Kamera. Also das war die Sendung Alpha 5. Aber ich war dann auch im Funkhaus des Öfteren mal und da haben wir da auch andere Sachen gemacht. Der war ein ganz normaler, anständiger Kerl, aber dann hat er angefangen, Werbung zu machen. Für was weiß ich, erstmal hier für die Telekom, glaube ich, diese blöde Tee-Geschichte, wie er mit seinem Bruder da über die chinesische Mauer gewandert ist, da habe ich bei mir gedacht, was für eine Sauerei. Jetzt nimmt er seinen Bekanntheitsgrad und versucht den Leuten Aktien aufzuschwatzen. Na gut, sie sind ja dann damit auch auf die Schnauze gefallen. Nur weil sie ihm vertraut haben. Und so geht es ja mit vielen, vielen, vielen anderen Sachen. Hier zum Beispiel, seit kurzem heißen sie bei mir nur dick und doof. Ich habe früher den Tatort da von den Kölnern ganz gern geguckt. Aber der eine, der Schmalhans da, der hat dann angefangen, Werbung zu machen für irgendwelche Modekram da, so Hemden oder sowas, von denen ich wusste, weil ich lange vorher mal da etwas gekauft habe. Und für mich war das also Müll, was ich da gekauft hatte. So, und dann läuft der durch die Gegend und macht Werbung. Seitdem ist die Sendung für mich auch gestorben. Ich kann mir solche Sachen nicht mehr ansehen. Wenn ich dann einschalte und sehe Jauch, dann denke ich, ach, Werbefernsehen. Und dann schalte ich auch weiter. Ich gucke mir solche Sachen nicht an. Leute, die ihren Bekanntheitsgrad dafür missbrauchen, um anderen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem sie ihnen irgendetwas aufschwatzen, was sie nicht brauchen und was nachgewiesenerweise in aller Regel auch nicht gut ist, sondern nur dafür dient, Geld zu verdienen. Gut. Aber kommen wir mal zurück zu diesem Urteil. Also das hat ganz schön reingehauen. Sie hat dann, nachdem sie eine Unterlassungserklärung abgegeben hat, diese Influencerin, dann noch weiter gemacht und hat weiter Werbung für Waren betrieben und dafür Entgelt bekommen. Dann musste sie wegen eines dreifachen Verstoßes die Vertragsstrafe aus der Unterlassungserklärung zahlen. Das waren 15.300 Euro, also kein Kleckerkram. So, und das Landgericht in Koblenz hat die Beklagte verurteilt bei einer Vermeidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft, das zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in sozialen Medien kommerzielle Inhalte vorzustellen, ohne den kommerziellen Zweck der jeweiligen Veröffentlichung zu verdeutlichen. Würde also zum Beispiel heißen, Dauereinblendung, das ist Werbung oder so ungefähr. Gut, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich hasse ja so etwas, diese ganze Influencer-Scheiße da. Aber offensichtlich setzt sich das auch so langsam durch, dass es hier eine Beeinflussung von Menschen ist, die möglicherweise nicht den Hintergrund sehen und nicht entscheiden können. Die sehen irgendeine Seifenoper im Fernsehen und irgendeine Tante, die da rumläuft, macht anschließend auf ihrer eigenen Homepage mit ihrem Bekanntheitsgrad Werbung für irgendeinen Müll, um Geld zu verdienen. Und diese Art, die wird wohl jetzt so ganz langsam auch allgemein geächtet. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Landgericht in Koblenz. Ich finde es sehr gut, dass man in diese Richtung geht, dass solche versteckte, hinterfotzige Werbung, die dort gang und gäbe ist, mittlerweile anprangert und sogar mit Strafen belegt. Ja, haben wir noch so ein merkwürdiges Ding. Aber die Engländer haben ja nur einen komischen Humor. Ich könnte Ihnen da, ja, ich würde es eigentlich mal gern vorlesen. Also ein Anbieter, der beschreibt die Funktionsweise seines Artikels, den nennt er 5G BioShield, das ist ein USB-Stick, als holographisches Verfahren der Quanten-Nano-Layer-Technologie, um Schwingungen auszugleichen, die durch elektrischen Nebel entstehen, der vor allem von Geräten wie Laptops, schnurlosen Telefonen, WLAN oder Tablets verursacht wird. Der Stick sorgt für ein Gleichgewicht auf atomarer und zellulärer Ebene gegen die schädliche Wirkung von ionisierender und nicht ionisierender Strahlung. Der Effekt soll im angeschlossenen Zustand mindestens 40 Meter weit reichen und sogar wenn der USB-Stick nicht angeschlossen ist, sorgt er für einen aktiven Feldeffekt des schützenden Plasmaschildes im Umkreis von 8 Metern. Das erklären die Anbieter. Anna Kroschowalska und Valerie Langhetza. Jo, BBC hat da nachgefragt und hat mal da so hinterfragt. Also es ist wohl so, dass von Regierungsvertretern in Großbritannien, in einer bestimmten Ortschaft, empfohlen wurde, dieses Teil kaufen, zu benutzen, wegen der Schutzwirkung. Jetzt muss man natürlich wissen, das wurde über Amazon angeboten und dieser Stick, der ein 128 MB USB-Stick mit einem besonderen Aufdruck ist, aber mit keinem besonderen Inhalt, der wurde da zum pro Stück für 315 Euro angeboten. Ja, hier macht es wohl der Glaube, denn es ist schon eine ganz, ganz merkwürdige Sache, dass viele Leute, vor allen Dingen die Verschwörungstheorien, sehr anfällig gegenüber sind, dann auf solche Dinge da draufspringen. Übrigens, laut dem BBC-Bericht sind diese beiden, diese Groschowalska und Laketza, die hatten vorher einen Betrieb, an dem sie beteiligt waren, dessen Nahrungsergänzungsmittel Clotoformula angeblich den natürlichen Alterungsprozess bei Menschen rückgängig machen sollte. Einfach durch relativistische Zeitdilatation und eine biologische Quantenverschränkung auf DNA-Ebene. Sagt eigentlich alles. Und trotzdem gibt es Leute, die sowas kaufen, die auf sowas reinfallen, die sowas. Es ist schon schwierig. Also, nehmen sich einfach irgendeinen billigen USB-Stick, machen einen anderen Aufkleber drauf und dann können sie behaupten, was auch immer sie wollen. Bei Amazon angeboten, damit kann man reich werden. Das ist viel besser als mit Arbeit. Idioten gibt es immer, die sowas kaufen. Es gibt Untersuchungen über das Kommunikationsverhalten der Menschen. Das bezieht sich jetzt auf Deutschland, aber das kann man sicherlich auch erweitern. Also in Deutschland gibt es eine repräsentative Umfrage zur Online-Kommunikation. 83% nutzen die sogenannten OTT-Angebote über das offene Internet. Und die werden ja in der Hauptsache mit Hilfe von Clouds, also Smartphones, unseren Mobiltelefon gemacht. So, die Bundesnetzagentur schreibt dann dazu auch noch über diese Untersuchung, die beliebtesten Dienste WhatsApp, Facebook, Messenger und Instagram, die gehören ja alle zu Facebook. Das ist ja alles im Grunde genommen ein Haufen. Und wie Facebook mit Daten umgeht, das haben wir in der Vergangenheit immer und immer wieder gehört und gesehen, wie schön die ausgetauscht werden und sowas. Das heißt also, egal wo man seine Nachrichten einstellt, es wird sicherlich irgendwo zusammengeführt. Davon kann man eigentlich fast sicher ausgehen. Ja, der Jochen Hoffmann, der Behördenchef, der sagt also, dass WhatsApp mit 95% am häufigsten verwendet wird. Danach kommt der Facebook Messenger mit 42%, Instagram mit 30, Skype mit 18, Snapchat mit 12, Telegram mit 10, FaceTime mit 9 und E-Message mit 8%. So, die Google Messages, Threema und Signal, die kommen jeweils auf 4%. So, und dann muss man noch wissen, bei den jüngeren Altersgruppen, also 16- bis 24-Jährigen, dann nehmen 98% diese Dienste in Anspruch. Bei den Älteren sieht es ein bisschen anders aus. In Deutschland benutzen etwa 75% den Mobilfunk für Kommunikation, Sprachkommunikation und das Festnetz 59%. Das ist also doch schon ganz erheblich. Gut, ich meine, muss man nicht wiederholen, aber WhatsApp und einige andere werden ja immer wieder von den Datenschützern kritisiert, weil sie eben Dienste zusammenführen, weil es viele Lecks und so weiter gibt. Und da muss man ganz klar sagen, also auch wenn die Hersteller sagen, wie zum Beispiel WhatsApp, dass durch die End-zu-End-Verschlüsselung keine Nachrichten mitgelesen werden können, aber zumindest die Metadaten, wer wann, wie lange, von wo, nach wo, mit wem und so weiter kommuniziert hat, die sind schon eigentlich gefährlich genug, um daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu können oder auch gezielt Werbung generieren zu können. Man sollte sich überlegen, ob man das wirklich braucht oder ob es einfach zu viel ist, wie wir kommunizieren. Denn das meiste davon hat ja nun einen Informationsgehalt, der so knapp über der Grasnarbe liegt. Wenn man sich so manchmal die schriftlichen Sachen ansieht, die über ähnliche Dienste laufen, das ist ja nun grottig. Endlich ist es passiert. Der Bundesgerichtshof hat in seiner lang erwarteten Entscheidung zum Dieselabgasskandal den Autokäufern von VW Recht gegeben. VW muss die Fahrzeuge, Neufahrzeuge oder auch als Gebrauchsfahrzeuge gekaufte, zurücknehmen, weil die Käufer getäuscht worden sind. Also hier im konkreten Fall geht es um einen Herbert Gilbert oder wie auch immer. Der hat Anfang 2014 von einem Autohändler einen Gebrauchtwagen, einen VW Charan 2,0 TDI gekauft und zu einem Preis von 31.490 Euro. Der Motor da drin, das ist einer vom Typ EA189, also so ein Betrugsmotor. Und der sollte die Schadstoffnorm Euro 5 besitzen, was aber, wie wir alle wissen, gelogen ist. Der Kilometerstand, als er ihn gekauft hat, lag bei etwa 20.000. So, jetzt hat das Gericht aber entschieden, dass er den vollen Kaufpreis in Höhe von 31.490 Euro zurückbekommt. bekommt. Allerdings muss er einen gewissen Abzug für die gefahrenen Kilometer, mittlerweile hat er glaube ich 56.000 oder sowas drauf, sich gefallen lassen. Das muss aufgerechnet werden. Das sind glaube ich so um die 5.600 Euro herum. Aber es bleiben 25.000 Euro übrig. Hier muss man ganz klar sagen, es ist an der Zeit gewesen, dass so ein Urteil kommt. VW versucht ja alles, um klagende Kunden abzuwimmeln. Die gehen bei jeder Gerichtsverhandlung in den Widerspruch und treiben das bis kurz vor das Bundesverfassungsgericht. Davor haben sie aber bisher ein paar Mal gehabt. Das heißt, die bluten den Kläger nervlich und finanziell aus, bedrängen ihn bis zum geht nicht mehr. Also moralisch eine Sauerei von einem solchen Unternehmen, das ist unglaublich. Es sind Betrüger, es sind Lügner, für mich sind es sogar Verbrecher, es sind Steuerhinterzieher, die bringen Fahrzeuge auf den Markt, die ganz anders besteuert werden müssten. Und das wissen die. Und anschließend, in den USA haben sie bisher 30 Milliarden Euro an Vergleichen, Schadensersatz und Ähnliches gezahlt. Und hier in Deutschland für diese paar Käufer, die ihre Stammkäufer sind, da machen sie da so ein Terz. Es ist unglaublich. Es ist wirklich, es war an der Zeit, dass sowas jetzt gemacht wurde und dass da, ich glaube, es sind noch 100.000 Einzelklagen, die in Deutschland sind, dass die jetzt alle eine Entschädigung bekommen. Denn solange, wie man wirklich Schwarzgeld in Steueroasen versteckt, das machen ja diese Konzerne, solange wie man wirklich Milliarden an Dividenden zahlen kann und Millionen an die Vorstandsmitglieder zahlen kann, kann es nicht sein. So, und jetzt hat die Politik ja endlich diese Corona-Geschichte da, um Deutschland die Wirtschaft wieder starten, so ausgestaltet, dass eben keine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren gezahlt werden. Denn man kann doch Betrügern nicht noch Geld hinterherwerfen. Mal einmal davon abgesehen, also solche Kaufprämie für Verbrennungsmotoren würde ja auch den ganzen ausländischen Herstellern helfen, die in Deutschland Autos verkaufen und nicht nur der deutschen Industrie und der deutschen Wirtschaft. Und wenn jemand eine Prämie bekommt und nur deswegen ein Auto kauft, naja, dann fährt er das eben länger, irgendwann verpufft das wieder. Das bringt nicht so wirklich etwas. Und wenn man jetzt die Prämie auf die Elektroautos verdoppelt hat, um in den Umweltschutz zu gehen und zu investieren, dann kann man zumindest diese Betrügerautos und diese Betrügermotoren, übrigens soll es schon wieder neue Betrugsfälle bei neueren Motoren geben, das ist aber noch nicht so ganz klar, dann kann man zumindest denen die rote Karte zeigen und sagen, mit uns nicht, benehmt euch mal anständig und betrügt nicht die Volkswirtschaft und eure Kunden, dann können wir wieder darüber reden. Und der Betriebsrat, der jetzt im Moment von Daimler zum Beispiel die SPD angreift, weil Hänsel und Gretel, also ich meine die beiden Vorstandsvorsitzenden, die kommen mir manchmal vor, als würden sie durch den Wald laufen und den Weg nicht finden, weil die endlich mal einen Arsch in der Hose hatten und gesagt haben, mit uns gibt es keine Prämie auf Verbrenner. Dem möchte ich mal sagen, hör mal, euer Unternehmen hat auch eure Mitarbeiter betrogen und belogen mit Fahrzeugen, die überteuert und die mit falschen Angaben verkauft worden sind. Schämt ihr euch eigentlich nicht? Hättet ihr nicht damals mal das Maul aufmachen können? Und jetzt müsst ihr eine solche, naja, gute Entscheidung, dass man das über die Mehrwertsteuer macht, da durch Meckerei und Stänkerei und so etwas bringt. Man kann einem betrügerischen Unternehmen kein Staatsgeld geben. Das heißt, das wird jedem Bürger würde es aus der Tasche gezogen, so nach dem Motto, hier Daimler, ihr habt eure Kunden ja beschissen und belogen und betrogen. Jetzt kriegt ihr noch ein Geld dafür, damit ihr das weitermachen könnt. Bitteschön. Also Betriebsrat, auch das ist soziale Verantwortung und da sollte man wirklich mal darüber nachdenken, bevor man das Maul aufmacht. Also mal ganz, ganz kleine Brötchen backen. Google und Apple hatten sich ja verständigt, eine Programmierschnittstelle zur Verfügung zu stellen, um diese sogenannte Tracking-Applikation für diese Corona-Überwachung oder wie auch immer man das nennen will, zur Verfügung zu stellen. das wurde heimlich gemacht. Gut, das ist jetzt erstmal noch keine Überwachung, nichts Böses, aber es wurde von Google zum Beispiel über ihren komischen Applikationsladen da einfach heimlich auf die Mobiltelefone draufgeschoben. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja eine vorsätzliche Sachbeschädigung. Aber es interessiert ja keinen Menschen. Und die Regierung, die ja die Schnittstelle haben will, würde sowieso nichts dagegen machen. Ich meine ja nur, also im Grunde, man hätte zumindest sagen können, möchtest du, darf ich oder sonst was. Nein, es wird wieder einfach weltweit gemacht. Google will es so, also wird es gemacht. Sag mal, wo leben wir eigentlich? Es ist schon irgendwo, naja, nicht erstaunlich, sondern mehr erschreckend, möchte ich sagen, dass so etwas passieren kann. Naja, gut. Dieser Begriff Tracking oder Tracing ist ja letztendlich auch falsch. Denn hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es ja eigentlich darum, dass diese Applikation, wenn sie denn nun mal fertig werden würde, aber Anfang Mai wurde ja schon der Auftrag an die Telekom und SAP gegeben und beide sind nicht die schnellsten, sicherlich gründlich, aber nicht schnell. Was macht denn die eigentlich? Die macht eigentlich nichts anderes, als laufend in der Gegend rumzubrüllen, hier bin ich, und zu hören zwischendurch, ob andere auch rumbrüllen. Und wenn ja, dann wird die Kennung der anderen gespeichert, natürlich alles anonymisiert und verschlüsselt und was weiß ich nicht alles, so, damit Telefone sich wiedererkennen können. Das wird aber nicht dauerhaft gemacht, auch nur für eine bestimmte Zeit. Und wenn jetzt einer derer, die diese Applikation auf ihr Telefon installiert haben, auf dem auch die Schnittstelle heimlich schon draufgeschoben worden ist oder bei der Installation draufgeschoben wird, jetzt seinem Telefon sagt, du, ich bin positiv getestet. Das muss er selbst machen. Dann wird denen, die dem Telefon des Infizierten bekannt sind, mitgeteilt über einen Weg, der auch anonym ist, dass sie in der Nähe von einem Infizierten waren. Und was sie dann weitermachen, das ist dann ihre Sache. Also es ist keine Überwachung. Es ist sicherlich ein gutes, ein positives Werkzeug, mit dem man auch sich selbst etwas sicherer fühlen kann, wenn man nicht in der Nähe von jemandem war. Nur es hängt davon ab, dass man nicht nur diese Applikation installiert, sondern dass man auch noch sagt, okay, ich bin getestet worden. Wenn ich sage, nee, das behalte ich für mich, das will ich gar nicht oder so, oder ich traue den Burschen nicht oder was weiß ich, dann hilft die ganze Geschichte nicht, dann ist es genauso, als hätte ich keine Applikation. Also diese Applikation ist ja mittlerweile, da sie als Open Source angelegt ist, auch einsehbar im Internet. Man kann sich das also ansehen, wenn man es denn versteht, und kann sehen, ob und wie sie programmiert ist. Aber die IDs, die diese Telefone austauschen, die sind nur für 10 bis 20 Minuten gültig. Die werden kryptografisch von temporären Schlüsseln abgeleitet. Und diese temporären Schlüssel, die werden alle 24 Stunden wieder geändert. Also es ist keine Überwachung. Das möchte ich nur mal ganz klar sagen, weil oft ist die Angst da, dass es Überwachung ist. Also wer daran teilnehmen will und sein soziales Gewissen ihm das sagt, dass er das machen soll, der kann es beruhigt tun. Aber es gibt ja ein paar andere Sachen. Das könnte ja sein, dass es nur ein Türöffner ist. Unser lieber Herr Spahn, dieser hyperaktive Überwachungspolitiker, der hat viel Gutes getan, also muss man schon mal sagen. Aber er hat auch verlauten lassen, schon im vergangenen Monat, dass er neben dieser Corona-Warn-Applikation auch noch andere Sachen haben möchte. Und zwar, es soll ein Register geben, in dem Intensivkapazitäten verwaltet werden. Sowie auch eine Quarantäne-Applikation, die zuletzt genannte soll in Gesundheitsämtern helfen, Kontaktpersonen positiv getesteter Patienten zu ermitteln. Also doch Überwachung. Und es soll auch noch weitere Sachen geben, zum Beispiel eine Applikation zur Überprüfung angeordneter Quarantäneauflagen. Ja, wenn man solche Fantasien hat, und er hatte ja vorher auch schon die Fantasie, dass man diese Corona-Applikation auch in meinem zentralen Register die Daten speichern sollte, dann hat man irgendwo in der Birne so einen kleinen Überwachungswahnsinn. Denn sowas kann eigentlich nicht sein und darf auch nicht sein. Zumal mittlerweile auch verlautbar gemacht wurde, dass in bestimmten Bereichen, bei bestimmten Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind, eine solche Quarantäne-Applikation oder so, eine Mischung aus Warnung und Quarantäne und Überwachung zwangsweise eingeführt werden soll. Wie gesagt, das sind alles Ideen. Das ist also nichts, sondern alles nur Gespräche, die im Ministerium stattgefunden haben und irgendwo auf irgendwelchen Ebenen diskutiert worden sind. Das ist schon, ja, allein darüber zu sprechen, dass man so etwas zwangsweise einführt. Das heißt also, man denkt darüber nach, dass man bestimmte Bevölkerungsgruppen stigmatisieren könnte, indem sie also eine Applikation haben, die von staatlicher Seite überprüft und überwacht werden könnte. Also wir müssen vorsichtig sein. Diese Corona-Warn-Applikation, okay, aber alles, was darüber hinausgeht, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. So, jetzt sollen ja erstmal die Grenzen wieder geöffnet werden und Urlaub soll wieder möglich sein. Ich warne nur davor, einfach so auf die Infektionszahlen in diesen Ländern zu schauen, weil es wird unterschiedlich getestet. Und wenn wir uns das bei uns in Deutschland ansehen, auch da gab es ja Ende März ganz plötzlich riesige Sprünge. Es wurde mehr getestet und wer mehr testet, findet natürlich mehr Infizierte. Wer nicht testet, findet keinen. Also man kann nicht sagen, da in dem Land haben wir also sehr wenig Infizierte, nachgewiesene Infektionen, sondern man muss das schon ins Verhältnis setzen zu der Anzahl der Tests. Und ob das alles ehrlich von den Ländern, die ja Touristen haben wollen, bei uns ankommt, das ist auch eine Frage. Also es ist gar nicht so einfach. Ein bisschen Zurückhaltung und Vorsicht ist nach wie vor angebracht. Ich habe es ja schon im Februar gesagt, dieses Virus ist gekommen, um zu bleiben. Und das bleibt auch. Ob es jemals einen Impfstoff geben wird, wissen wir nicht. Vielleicht wird es auch irgendwann so sein, dass 60-70% der Bevölkerung immun dagegen sind, zumindest für eine gewisse Zeit, und dass dann die Problematik entschärft ist. Aber wir müssen es erst mal sehen, was passiert. Am besten wäre ein Impfstoff. Die andere Sache mit dieser Herdenimmunität, da bleiben ja dann immer noch die übrig, die noch nicht infiziert waren. Und für die ist es dann noch besonders schlimm. Und da irgendwo eine Abgrenzung, naja, ist ein kompliziertes Ding. Nochmal, ich bin der Meinung, bei allen Fehlern, die passiert sind, aber unsere Regierung hat hier wirklich gut gearbeitet, vom Ergebnis her gesehen, vom heutigen Stand her gesehen. Und alle, die es Maul aufreißen und meckern, jemand, der nichts macht, macht keine Fehler. Und wer etwas tut, macht Fehler. Und wer sagt, der macht keine Fehler, lügt. Das geht nicht anders. Aber wir haben doch ein gutes Ergebnis. Wir sind doch auf einem sehr guten Weg. Und alle Maßnahmen, auch wenn sie vielleicht übertrieben erschienen, alle Maßnahmen haben doch dazu geführt, dass wir heute da sind, wo wir heute sind. Also lasst doch mal ein gutes Haar an unseren Regierenden, auch wenn der eine oder andere sicherlich eine Mordsknallschote ist. Aber diejenigen, die haben sich ja dadurch geoutet, dass sie sich eben nicht geoutet haben. Oder wie viel habt ihr denn von einigen Ministern gehört, von Verkehr oder vom Innenministerium? Das ist doch sehr, sehr wenig gewesen. Was hier kam, das war doch Wirtschaft und Finanzen und noch so ein paar Sachen. Aber Ich denke, es ist gut gelaufen und wir müssen weiter vorsichtig sein. Nicht leichtsinnig werden. Immer lüften alle Räume, wo sich ein paar Menschen aufgehalten haben, die nicht tagtäglich mit uns zusammen sind. Gut durchlüften, immer desinfizieren. Hände waschen ist das Beste. Und wenn wir irgendwo sind, wo wir den Abstand von 2 Metern unterschreiten, immer Maske tragen. Denn wenn man das Ding hat, hat man es. Und wenn man damit jemanden ansteckt, jemanden in der eigenen Familie, der hochgefährdet ist und einem selbst passiert nichts, das ist natürlich auch keine schöne Sache. Ich möchte nicht in der Verantwortung stehen, einem gefährdeten Familienmitglied dieses Virus gebracht zu haben und der wird dann dauerhaft krank oder stirbt sogar daran. Bitte weiter vorsichtig sein, weiter Maske tragen, weiter desinfizieren, weiter die Zimmer lüften und aufpassen. Ich möchte euch ja als Zuhörer nicht verlieren. Das war's für heute. Ein Wort am Schluss. Einige haben das missverstanden. Das neue Konzept mit Audio und Video alle 2 Wochen und bei Video nur ein Thema, das habe ich nicht zur Abstimmung gestellt. Einige waren der Meinung, sie müssten jetzt nun schreiben, sie würden lieber dies und das und so und was weiß ich. Und ich sollte es doch so machen und dies und ich sollte die lange Sendung machen. Das wäre viel, viel besser. Und da sollte ich dann aber noch Zeitstempel einfügen, damit man die einzelnen Sachen anspringen kann. Sag mal, wie widersinnig ist denn das? Ich will eine ganze Sendung haben und nicht einzelne Stückchen haben, aber dann muss ich die einzelnen Stückchen anspringen können in der ganzen Sendung. Aber es kam noch absurdere Ideen. Also, es wird erstmal so weitergemacht, wie ich im vergangenen Mal erklärt und gesagt habe. Und die Masse, die überwiegende Masse hat es angenommen, wobei die meisten gesagt haben, ist mir doch wurscht, was du machst, Hauptsache du machst weiter. Und die anderen haben gesagt, ja, ist okay, ist dem neuen Konsumverhalten eher angepasst, wenn man kurze Stücke hat. Also, wir machen es und sehen mal weiter. Der Shop existiert immer noch, auch wenn da nicht viele mehr reingucken, aber die meisten haben wahrscheinlich alles. Mal sehen, ob wir es schaffen mit Thomas Ritter, dass da irgendwas Neues reinkommt, was wieder interessant ist. Vielleicht sogar was mit Technik, aber das ist gar nicht so einfach. Und dafür dann auch Service zu leisten und sowas. Naja, ich möchte mich bedanken für die, die es bisher durchgehalten haben. Tu den Daumen nach oben. Bedanke mich bei allen Spendern, die dafür sorgen, dass wir weitermachen können. Und würde sagen, bis in einer Woche zum nächsten Video oder bis in 2 Wochen zum nächsten Audio oder beides. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.